Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In den Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie ist heute Bewegung gekommen. Am Nachmittag schlugen die Arbeitgeber eine Schlichtung außerhalb des üblichen Verfahrens vor. Zuvor hatte die IG Metall in 6 Tarifbezirken die Verhandlungen mit den Arbeitgebern für gescheitert erklärt. Gleichzeitig beteiligten sich heute wieder tausende Arbeitnehmer an Warnstreiks.
Reine Formsache, die Abstimmungen in den Tarifkommissionen der IG Metall. In Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und fast allen anderen Ländern beantragten sie erwartungsgemäß die Urabstimmung für reguläre Streiks beim Bundesvorstand. Zur Unterstützung rollte wieder die Warnstreikwelle, wenn auch schon schwächer als in den letzten Tagen. 27.000 Metaller gingen bundesweit auf die Straße. Der Schwerpunkt war Hessen, wo allein 14.000 Mitarbeiter von Opel und anderen Betrieben in Rüsselsheim für höhere Löhne demonstrierten. In den nächsten Tagen dürfte der Druck von der Basis weiter abnehmen. Jetzt heißt es Kräfte sparen, falls reguläre Streiks nötig werden.
Die Arbeitgeber hatten 2 Monate Zeit, in zahlreichen Verhandlungen in allen Regionen eine friedliche Lösung zu suchen. Sie haben diese Chance ungenutzt verstreichen lassen und sind am Ende der ihnen gesetzten Frist bei einem Angebot angelangt, das auf unsere Mitglieder geradezu provozierend wirken muss. Die Arbeitgeber wissen, welche Maschinerie sie damit in Gang setzen.
Dennoch warteten die Unternehmer erst die Beschlüsse der Gewerkschafter ab, bevor sie am Nachmittag im Südwesten in Abstimmung mit ihrer Bundesspitze einen Schlichtungsvorschlag machten. Ein deutliches Signal, dass sie möglichst schnell wieder verhandeln wollen.
Wir wollen der Verhandlung ein neues Gesicht geben. Deshalb haben wir uns überlegt, der IG Metall vorzuschlagen, mit einem Schlichter außerhalb der normalen Schlichtungsordnung zu versuchen, die Standpunkte aneinander heranzuführen.
Baden-Württembergs IG Metall-Chef Huber hat den Vorschlag grundsätzlich begrüßt, erwartet aber mehr Bewegung von den Arbeitgebern als bisher. Am Sonntag berät der Bundesvorstand der IG Metall, ob die Gewerkschaft mit den Arbeitgebern in die Schlichtung geht.
Bei der angestrebten Reform des Staatsangehörigkeitsrechts unterstreichen die Koalitionsparteien ihre Kompromissbereitschaft. Bundesinnenminister Schily kündigte für die kommenden Wochen Gespräche mit den Ländern an. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Beck sagte der Süddeutschen Zeitung, die SPD-FDP-Landesregierung werde sich mit Bonn über einen zeitlich befristeten Doppelpass einigen können. Die Vorstandssprecherin der Bündnisgrünen Röstl nannte als Ziel eine verbesserte Einbürgerung. Dafür müsse sich auch ihre Partei ein Stück bewegen. Bundesumweltminister Trittin hat sich gegen eine Internationalisierung der atomaren Endlagerung ausgesprochen. Bei seinem Besuch in Gorleben sagte er heute, wenn überhaupt, dann werde es ein Endlager in Deutschland geben. Zunächst müssten aber Kriterien festgelegt werden, die ein Standort erfüllen müsse.
Ein Minister begibt sich unter Tage. 900 Meter unter der Erde informierte sich Jürgen Trittin heute über die Untersuchung des Salzstockes in Gorleben. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr gestoppt werden. Trittin hatte das gestern angekündigt. Entsprechend kühl war der Empfang.
Wenn das so kommen sollte, ist unser Arbeitsplatz akut gefährdet.
Ich könnte also diese Sache nicht verstehen, wenn Herr Trittin jetzt diese Erkundung auf halbem Wege abbricht und damit unsere Arbeiten zunichte macht.
Er nehme die Arbeitsplatzsorgen ernst, sagte Trittin. Am Konzept für den Erkundungsstopp müsse deshalb der Betriebsrat mitarbeiten. Anschließend Besuch im Zwischenlager, in dem bereits 8 Atommüllbehälter stehen. Trittin machte klar, wenn Frankreich Rücktransporte von Atommüll nach Gorleben fordert, dann kann das nicht verhindert werden. Wir werden solche Transporte blockieren, so die Reaktion der Atomkraftgegner von der bäuerlichen Notgemeinschaft, die Trittin anschließend traf.
Für uns ist es egal, ob ein Castor jetzt schwarz oder rot-grün angemalt ist. Ein Castor, und den wollen wir nicht haben hier.
Die Landwirte räumten aber auch ein, Trittin sei der beste aller bisherigen Umweltminister, der erste, der ihre Probleme kenne und verstehe.
Diese Menschen sagen sehr klar, wir werden auch mit den unangenehmen Lasten uns erst dann auseinandersetzen, wenn klar ist, dass mit der weiteren Produktion dieser Dinge ein absehbares Ende da ist. Und das finde ich eigentlich eine nachvollziehbare und vernünftige Position.
Die Bauern hoffen jetzt auf den Mut von Jürgen Trittin, dass er in Bonn gegen Gerhard Schröder einen schnellen Atomausstieg durchsetzt.
Israel hat Berichte über Missstimmungen beim Besuch von Bundesaußenminister Fischer zurückgewiesen. Sein israelischer Kollege Sharon hat die Absage eines Gesprächstermins mit Fischer mit gesundheitlichen Problemen begründet. Ministerpräsident Netanyahu machte für die Verschiebung eines Treffens andere Termine geltend. Heftige Kritik übte die Regierung in Jerusalem aber zugleich an der EU, deren Ratspräsident Fischer derzeit ist. Anlass ist eine UN-Resolution gegen die israelische Siedlungspolitik, die mit den Stimmen der Europäer zustande gekommen war.
Bei dem verspäteten Treffen am Abend in Jerusalem mit Ministerpräsident Netanyahu stand die Umsetzung des Nahostabkommens von Wai im Mittelpunkt. Außenminister Fischer vereinbarte mit Netanyahu eine Vertiefung der Beziehungen beider Länder und kündigte an, auch die EU wolle die Beziehungen weiter ausbauen. Zum Auftakt seines Besuchs in Jerusalem hatte Fischer am Morgen in der Gedenkstätte Yad Vashem einen Kranz niedergelegt. Er bezeichnete den Holocaust als schwersten Teil der deutschen Geschichte und unterstrich die Notwendigkeit, die Erinnerung daran wachzuhalten.
In Washington steht das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Clinton kurz vor dem Abschluss. Mit einer Zweidrittelmehrheit für eine Absetzung des Präsidenten wird nicht gerechnet, zumal drei republikanische Senatoren dagegen stimmen wollen. Als fraglich gilt sogar, ob mehr als die Hälfte der Jury Clinton schuldig sprechen wird.
Die feierliche Eröffnung der Senatssitzung zur Amtsenthebung des Präsidenten. Vielleicht heute zum letzten Mal. Denn direkt nach den geheimen Schlussberatungen soll abgestimmt werden. Entweder heute Nacht oder morgen. Das Ergebnis scheint jetzt schon klar. Clinton behält sein Amt. Die nötige Zweidrittelmehrheit kommt nicht zustande. Vielleicht noch nicht einmal eine einfache. Denn inzwischen setzen sich sogar die ersten Republikaner ab mit erstaunlichen Ideen. Nach schottischem Recht gibt es die Möglichkeit, statt nicht schuldig, nicht bewiesen zu stimmen. Und das werde ich machen. Selbst eine einfache Rüge Clintons scheint inzwischen unwahrscheinlich. Denn ausgerechnet die republikanischen Ankläger wollen das nicht. Ironie der Geschichte. Clinton selbst bietet über seinen Sprecher an, eine Rüge zu akzeptieren. Wir haben das schon seit Monaten gesagt, der Präsident wäre offen für eine Rüge. Er hat eingesehen, dass er sich falsch verhalten hat, aber es liegt natürlich am Senat, über eine Rüge zu entscheiden. Am Ende wird Clinton freigesprochen und erhält nicht einmal eine Rüge.
Sobald hier die Abstimmung über die Amtsenthebung Bill Clintons gelaufen ist und sicher ist, dass er sein Amt behält, will er ein Statement abgeben. Hauptangst seiner Berater dabei, auch nur der kleinste Hauch von Triumph in seinem Gesicht. Clinton liegt so hoch in den Umfragen, er kann kaum noch gewinnen, nur verlieren.
Unmittelbar vor der entscheidenden Abstimmung im Senat traf Bundeskanzler Schröder im Weißen Haus mit Clinton zusammen. Zu den zentralen Themen ihres Gesprächs gehörte die Entschädigung ehemaliger NS-Zwangsarbeiter durch deutsche Unternehmen. Außerdem wollte Schröder die Rückgabe von Stasi-Daten mit den Deck- und den Klarnamen von DDR-Agenten fordern. Weiteres Thema war die Lage im Kosovo. Die serbische Delegation bei den Kosovo-Friedensgesprächen in Rambouillet hat heute den Grundsätzen der Balkan-Kontaktgruppe formell zugestimmt. Das berichtet am Abend das staatliche Fernsehen in Belgrad. Im Kern garantiert das Konzept die unveränderten Grenzen der Republik Jugoslawien und schließt eine Unabhängigkeit des Kosovo zunächst aus. Aus Sicht der Kontaktgruppe war dies allerdings Voraussetzung für die Teilnahme an den Verhandlungen.
In Ratschak haben mehrere tausend Menschen an der Beisetzung der Massakeropfer vom 15. Januar teilgenommen. Unter den Trauernden war der OSZE-Missionschef Walker. Er hatte serbische Polizisten für die Tat verantwortlich gemacht. Belgrad bestritt ein Massaker und sprach von im Kampf gefallenen UCK-Mitgliedern. Erst gestern wurden die Leichen freigegeben. Der Tod der Dorfbewohner hatte weltweit Empörung ausgelöst. Die NATO stellte ein Ultimatum und zwang damit die Bürgerkriegsparteien an den Verhandlungstisch.
US-Kampfflugzeuge haben heute erneut Ziele im Nordirak bombardiert. Nach Angaben des US-Kommandos auf dem NATO-Stützpunkt in Incirlik handelte es sich um 5 mutmaßliche Luftabwehrstellungen bei Mosul. Der Irak nannte die Flugverbotszonen erneut völkerrechtswidrig. Der stellvertretende Regierungschef Assis will bei seinem Besuch am Montag die Türkei drängen, Incirlik für Flüge der Amerikaner und Briten zu sperren.
In Iran haben heute mehrere Millionen Menschen den 20. Jahrestag der Islamischen Revolution gefeiert. Allein in der Hauptstadt Teheran gingen Hunderttausende auf die Straße. Am 11. Februar 1979 hatten die Anhänger des inzwischen verstorbenen Ayatollah Khomeini endgültig das Schah-Regime gestürzt. Der als gemäßigt geltende Staatspräsident Khatami rief in einer Ansprache zu mehr Toleranz auf. Zudem kündigte er an, seine Politik der vorsichtigen Öffnung zum Westen fortzusetzen.
Die luxemburgische Arbeitsgruppe führt Gespräche über den Kauf von Anteilen an dem niedersächsischen Stahlhersteller Salzgitter AG. Dabei geht es um die Aktienpakete, die von dem Land Niedersachsen und der Norddeutschen Landesbank gehalten werden. Verhandelt werde über eine Zusammenarbeit, wobei diese alles von einer Allianz bis zu einer Fusion bedeuten könne, hieß es dazu in Brüssel.
Es kam für alle überraschend. Kein Betriebsratsmitglied, kein Arbeiter oder Angestellter wusste von den Verhandlungen mit dem luxemburgischen Stahlkonzern Arbet. Dementsprechend war heute auch die Stimmung in der Stahlküche in Salzgitter.
Ja, die Kollegen sagen, dass sie verschaukelt worden sind. Erstens sind sie hier mal zu Zwangsaktionären gemacht worden. Und jetzt steht auf einmal einer da, der den ganzen Laden hier übernehmen will. Ja, wie soll man sich da fühlen? Man fühlt sich betrogen, ganz einfach.
Zusammen mit der Norddeutschen Landesbank hält das Land Niedersachsen zurzeit noch die Mehrheit an der Salzgitter AG. Geplant ist nun ein Aktientausch. Dabei bekommt dann Arbet eine deutliche Mehrheit. Diese Allianz, nach Auskunft der Unternehmensleitung, ein wichtiger Schritt für die Zukunft der drei Standorte Peine, Ilsenburg und Salzgitter.
Im Zeichen der Globalisierung bei größer werdenden Märkten ist ein solcher großer Verbund, der hier auch in Deutschland dann unter dem Dach der Salzgitter Holding entstehen wird, eine Absicherung auch der Standorte und der Arbeitsplätze.
Erst vor einem Jahr hatten die niedersächsische Landesregierung und die NordLB, die Salzgitter AG, damals noch die Stahltochter des Preußer-Konzerns übernommen. Sie wollten den Verkauf an einen österreichischen Stahlkonzern verhindern und so Arbeitsplätze sichern. Die Verhandlungen zwischen der Salzgitter AG und der Arbeitgruppe sollen schon ganz kurz vor dem Abschluss stehen. Damit entstünde der größte Stahlkonzern Europas.
An der Frankfurter Börse ist der Abwärtstrend der vergangenen Tage heute gestoppt worden. Der deutsche Aktienindex stieg um 42 Punkte auf 4.839 Zähler. Dagegen gab der Kurs des Euro heute wieder nach. Er fiel auf 1,1312 Dollar und verlor am Abend weiter an Wert.
In den französischen Alpen gibt es zwei Tage nach dem Lawinenunglück kaum noch Hoffnung für den letzten Vermissten. Die Leiche einer jungen Frau hatten die Rettungskräfte am Morgen im Tal von Chamonix unter einer mehr als 6 Meter dicken Schneeschicht entdeckt. Sie ist das 11. Todesopfer. Für das bislang als sicher geltende Gebiet wurde jetzt wegen der Lawinengefahr Alarmstufe Rot ausgerufen. In einem Nachbarort war am frühen Morgen eine weitere Lawine heruntergegangen. Eine Feriensiedlung, in der 300 Menschen wohnten, wurde geräumt.
2,5 Jahre nach dem Überfall auf einen Campingplatz in Leisten am Plauer See ist ein 24-Jähriger in einem zweiten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten verurteilt worden. Er gilt als Anstifter. Im Juli 1996 hatten rund 40 Jugendliche auf dem Campingplatz in Mecklenburg-Vorpommern eine Jugendgruppe aus Kleve überfallen und zum Teil schwer verletzt. 1997 war der 24-Jährige zu 2 Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aufgehoben. Der Bau der ICE-Trasse zwischen Köln und dem Rhein-Main-Gebiet wird ein Jahr später fertig und teurer als geplant. Erst ab Mai 2002 sollen ICE-Züge zwischen Köln und Frankfurt fahren. Als Grund nannte die Bahn heute unter anderem Verzögerungen bei den Genehmigungsverfahren. Sie bezeichnete dazu Meldungen als übertrieben, dass die bislang vorgesehenen Kosten von 7,5 Milliarden Mark um mehr als 1 Milliarde steigen könnten.
Weiberfastnacht in den Karnevalshochburgen. Pünktlich um 11.11 Uhr rissen die närrischen Frauen heute mit dem Sturm auf Rathäuser und Chefetagen die Macht an sich. Auftakt zum traditionellen Straßenkarneval. Wie hier in Köln begann damit die heiße Phase der sogenannten fünften Jahreszeit. Angeführt vom Dreigestirn aus Bauer, Prinz und Jungfrau schunkelten 15.000 Jecken in die tollen Tage.
Nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 12. Februar.
Hoher Luftdruck, der von Spanien über Deutschland bis ins Baltikum reicht, sorgt für Wolkenauflösung und Sonnenschein. Das Balkantief bringt Osteuropa weiterhin Schnee. Zum Wochenbeginn erwarten wir durch das Islandtief einen leichten Temperaturanstieg. Heute Nacht fällt im Erzgebirge und am Alpenrand noch etwas Schnee, sonst ist der Himmel meist klar. Mit Nebel- und Glatteisgefahr beginnt der Tag im Nordwesten. Im übrigen Land wird es sonnig, nur im Osten bleibt es wolkig. Gegen Nachmittag und Abend beginnt es dort wieder zu schneien. Der Wind weht meist schwach aus nördlichen Richtungen. Bis minus 20 Grad heute Nacht südlich der Donau, sonst minus 6 bis minus 15 Grad. Die Temperaturen liegen am Tag zwischen plus 2 Grad auf den Nordseeinseln und minus 7 in Bayern. Bis Sonntag bleibt es kalt und vor allem im Osten und Süden schneit es auch immer wieder. Am Montag wird es milder und der Schnee kann sich im Norden in Regen verwandeln. Doch noch dominiert der Schnee. In den Mittelgebirgen reichen die Schneehöhen von 35 cm in der Eifel bis 190 cm im Bayerischen und im Schwarzwald. In den Alpen türmt sich der Schnee meterhoch. Deutschland und Frankreich bis 3,80 Meter, Schweiz 3,20 Meter und Österreich 4,10 Meter. In Italien nur 1,40 Meter. Lawinengefahr droht fast überall.